wichtiges, transzendentales Wissen und daher durchdringend und für alle ergebenden Schüler nützlich. Hiermit enden die Erläuterungen Bhaktivedantas zum dritten Kapitel, zweiten Kanto des Srimad Bhagavatam, betitelt reiner hingebungsvoller Dienst der wandelnden Herzen. Ich werde noch den ersten Vers des vierten Kapitels vorlesen, der damit verbunden ist. Sutta uvacha vaya sake iti vachas tatva nishchayam atmana ubhadarya matim krishne otareya satim vyadat. Sutta Goswami sprach. Nachdem Maharaj Parikshit, der Sohn Uttaras, die Worte Shukadev Goswamis vernommen hatte, die alle die Wahrheit vom Selbst beschrieben, richtete er vertrauensvoll seinen gesammelten Geist auf Sri Krishna. Erläuterung. Das Wort Satim ist sehr wichtig. Es bedeutet sowohl existierend als auch tugendhaft oder rein. Beide Bedeutungen treffen vollkommen auf Maharaj Parikshit zu. Das gesamte vedische Abenteuer hat den Zweck, die Aufmerksamkeit des Menschen ohne Abweichung auf die Lotusfüße Sri Krishnas zu richten. So lautet die Anweisung in der Bhagavad Gita. Glücklicherweise hatte sich Maharaj Parikshit schon seit der Entstehung seines Körpers, das heißt, als er noch im Schoß seiner Mutter lag, zum Herrn hingezogen gefühlt. Er wurde im Mutterleib von der Brahmastra getroffen, das ist eine Waffe, eine subtile Waffe, die Ashwatthama ausgelöst hatte. Doch bewahrte der Herr ihn in seiner Gnade davor, von der feurigen Waffe verbrannt zu werden. Seit jener Zeit richtete der König seinen Geist fortwährend auf Sri Krishna, wodurch er vollkommen rein im hingebungsvollen Dienst wurde. Er war also von Natur aus ein reiner Geweihter des Herrn, und als er von Srila Shukadev Goswami weiterhörte, dass man nur den Herrn und niemanden sonst verehren soll, ganz gleich, ob man voller Wünsche oder wunschlos ist, da wurde seine natürliche Zuneigung zu Krishna nur noch gestärkt. Wir haben diese Dinge bereits besprochen. Um ein reiner Geweihter Sri Krishnas zu werden, sind zwei Dinge sehr wesentlich. Einmal die Gelegenheit zu haben, in der Familie eines Gottgeweihten geboren zu werden. Und dann und den Segen eines echten spirituellen Meisters zu bekommen. Durch die Gnade Sri Krishnas wurde Parikshit Maharaj beides zuteil. Er wurde in einer Familie von Gottgeweihten, nämlich den Pandavas, geboren. Und weil er die Dynastie der Pandavas weiterführen sollte, rettete der Herr ihn später, um den Pandavas eine besondere Gunst zu erweisen. Schließlich richtete der Herr es so ein, dass Maharaj Parikshit von dem kleinen Sohn eines Brahmana verflucht wurde und so die Möglichkeit erhielt, mit der Gesellschaft eines spirituellen Meisters wie Shukadev Goswami gesichtet zu werden. Im Chaitanya Charitamrita heißt es, dass ein von Glück begünstigter Mensch durch die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters und Krishnas den Pfad des hingebungsvollen Dienstes erreicht. Dies war auch bei Maharaj Parikshit der Fall. Weil er in einer Familie von Gottgeweihten geboren wurde, kam er von selbst mit Krishna in Berührung. Und nachdem diese Verbindung hergestellt war, erinnerte er sich ständig an den Herrn. Folglich bot Sri Krishna dem König eine weitere Möglichkeit, Fortschritte im hingebungsvollen Dienst zu machen, indem er ihn mit Shukadev Goswami zusammenführte, einem unerschütterlichen Geweihten des Herrn, der vollkommenes Wissen über Selbsterkenntnis besaß. Und indem er von einem echten spirituellen Meister hörte, fiel es ihm sehr leicht, seinen reinen Geist weiter auf Sri Krishna zu richten. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Darasati Devam Gauravani Prachadine Nivishesha Sunyavadi Patskachade Shatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Nityananda Sri Advaita Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Nachdem Parikshit Maharaj, der Sohn Uttaras, die Worte Shukadev Goswamis vernommen hatte, die alle die Wahrheit vom Selbst beschrieben, richtete er vertrauensvoll seinen gesammelten Geist auf Shri Krishna. Srila Prabhupada macht einen fantastischen Satz, den ich habe geguckt. Einige der aufmerksamen Zuhörer haben aufgemerkt. Das gesamte vedische Abenteuer hat den Zweck, die Aufmerksamkeit des Menschen ohne Abweichung auf die Lotusfüße Shri Krishnas zu richten. So lautet die Anweisung in der Bhagavad Gita. Spirituelles Leben ist eine Art Romanze. Man weiß nicht, in welcher Art und Weise es verlaufen wird. Trotzdem haben seit unvordenklicher Zeit die größten Menschen, die wirklich eingegangen sind in die Geschichte, sich ganz und gar auf die höchste Persönlichkeit Gottes fixiert. Chaitanya Mahaprabhu in jüngerer Vergangenheit, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, in weiter zurückgelegener Vergangenheit Jesus Christus, Mohammed, also ich beanspruche nicht den, ich habe nicht den Anspruch, chronologisch vorzugehen, Lord Buddha, Dhruva Maharaj, Prahlad, das sind Namen, die einfach in die Geschichte der Welt eingegangen sind. Das sind, um in dieser Terminologie zu bleiben, Abenteuer, ja, weil sie diese kleine Welt, die kleine, systematisch und stereotyp erscheinende Welt aus dem Standpunkt jedenfalls der spirituellen Inspiration betrachtet, verlassen haben für die ewige spirituelle Welt. Insofern ist es ein Abenteuer, eine Art Romanze, in das sich der Devotee einlässt. Es ist etwas, was immer frisch sein sollte, was den Gottgeweihten in jeder Stufe seines Lebens bewegen sollte, selbst wenn eine ausgesprochene Kappa-Atmosphäre herrscht. Ich glaube, jetzt muss ich natürlich unter Umständen berichtigt werden, Regen und drückendes Klima ist Kappa, oder? Mhm. Kappa ist
Feuchtigkeit,
träge machend, auch Schleim hervorbringend vielleicht. So, der Devotee bleibt in allen materiellen Umständen, die kommen und gehen, dynamisch interessiert an diesen größten allen Abenteuer zurückzugehen in diese ewige spirituelle Welt. Nun, während wir uns in dieser Welt, in dieser Lebensaufgabe beschäftigen, werden wir uns natürlich mit zeitgenössischen Strömungen beschäftigen, die von den verschiedensten Seiten aus den spirituellen Standpunkt relativieren wollen. Eines dieser Standpunkte ist die Wissenschaft. Nun, ich muss an dieser Stelle sagen, ich hatte zweimal jetzt angekündigt, ich würde einen Vortrag halten über Religion und Wissenschaft, aber gestern habe ich so viel diskutiert mit einzelnen Persönlichkeiten des Ferienlagers, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, denn ich möchte solch ein Thema sicherlich nicht halbherzig anfassen und den Zuhörer nicht zufriedenstellen, indem ich eine zu oberflächliche Betrachtungsweise angehe. Ich möchte heute jedoch auf einen Punkt kurz eingehen, der mir sehr wichtig erscheint, nämlich auf die wissenschaftliche Kritik am spirituellen Leben. Seit Aristoteles hat sich in der Wissenschaft ein Einzug des Betrachtens oder ein eine Abteilung sehr erfolgreich durchgesetzt, nämlich die empirische Forschung. Man glaubt von vornherein an nichts, was man nicht sehen kann und was man nicht ermitteln kann. Aristoteles fing zum Beispiel an, um den Organismus eines Menschen zu verstehen, Tiere zu sezieren, also auseinanderzuschneiden und genau zu sehen, wie Sehnen und Muskeln und Organe miteinander verbunden waren und miteinander im Wechselspiel waren. Davor herrschten sehr irrtümliche Auffassungen über den menschlichen Organismus, eben weil noch keiner sich die Mühe gemacht hat, da genau ins Einzelne hereinzuschauen. So Aristoteles, ein Forscher, wollte dem Abhilfe machen, indem er da hineinschaute und auch Tabus dabei, die bis dahin galten, brach. Mit ihm ist die empirische Wissenschaft aus der Wiege gehoben worden, die ebenfalls alles seziert. Inzwischen sind wir weitaus weiter fortgeschritten als Aristoteles. Ich glaube, die menschliche Anatomie ist hinreichend bekannt. Man hat über 1000 verschiedene Knochen gefunden. Nicht nur ein, das waren unglaublich viele. Ich will mich nicht auf die Zahl 1000 festlegen. Es war eine Zahl, die mich total in Erstaunen gesetzt hat. Bitte vergesst es mir, der 1000, das weiß ich nicht genau. Es waren jedenfalls viel, viel mehr, als man erwarten würde von sich aus. Man ist weitergegangen und hat sogar Moleküle analysiert und ist jetzt dabei, sogar Atome noch auseinander zu trennen, um dem kleinsten Teilchen auf die Spur zu kommen. Die Bemühung, die dahinter steht, ist letztendlich eine Formel zu finden, die das gesamte materielle Phänomen erklärt. Man sucht noch immer nach dieser Formel. Es ist noch nicht so, dass diese Formel gefunden ist, denn man entdeckt immer wieder neue Phänomene in der materiellen Welt, die noch nicht erklärt werden durch die Erklärungsversuche, die man bisher mit der Wissenschaft gemacht hat. Aber der Ansatzpunkt, und hier ist es sehr wichtig, ist, dass man glaubt, indem man seine Aufmerksamkeit ganz und gar auf Materie richtet und diese, ich möchte jetzt mal das Wort aus der Medizin gebrauchen, in die kleinsten Teilchen seziert, dass man so dem Geheimnis dieser Welt und nicht zum Schluss dem Geheimnis des Ursprungs dieser Welt, ja dem Geheimnis des Lebens an sich auf die Spur kommt. Die Empiristen haben sich ein Motto auf den Gürtel geschrieben, genau wie die Pfadfinder so auf der Gürtelschnalle allzeit bereit haben, so haben die Empiristen auf dem Gürtel einen Satz: Forschen um des Forschens willen oder Forschens um der Wahrheit willen. Doch diesem Anspruch können sie nicht genügen, aus folgendem Grunde: weil sie an den Anfang ihrer Forschung eine Voraussetzung setzen, die keinesfalls gesichert ist, wie wir gleich sehen werden. Nämlich die Voraussetzung oder die Vorbedingung, dass alles Materie ist. Mit anderen Worten, indem ich mich ganz und gar auf die Materie, indem ich die Materie seziere, werde ich letztendlich alles erklären können. Aristoteles wurde schon zu seiner Zeit in Frage gesetzt durch einen anderen Denker namens Platon, der sagte, dass es weitaus mehr gäbe als einfach nur Materie. Es gäbe die ideelle Welt, der die Welt der Materie nicht entsprechen könnte. Zum Beispiel ist es eine Idee, ein gleichseitiges Dreieck herzustellen. Es ist aber niemals zeichnerisch möglich, ein gleichseitiges Dreieck herzustellen. Man kann nie absolut auf die 0,00000, jetzt mal 1000 Nullen da dran, 1, auf diese Zahl tatsächlich gleiche Seiten herkriegen. Das gibt's nicht. Außerdem, ein wichtiger Punkt, mit dem die Geometrie arbeitet. Und wie ihr wisst, diese Wissenschaften sind alle miteinander verbunden. Ein wichtiger Punkt ist der Punkt. Es gibt keinen Punkt. Es gibt nur die Idee eines Punktes. Nämlich ein Punkt ist etwas, was keinerlei Maße hat, keinerlei Ausdehnung. So wie du einen Punkt machst und deine geometrischen Zeichnungen anstellst, so wie du das praktisch in diese Welt überträgst, hast du schon einen Punkt, der vielleicht, wenn du auch wenn du den feinsten Faber-Rotstift nimmst, hast du immer noch, man könnte das messen mit kleinen Maßen, mit Instrumenten, die für diese Maße geeignet sind. Es ist eine Idee, mit der wir umgehen. Es gibt viele solcher Ideen in der Mathematik, ohne die Mathematik überhaupt nicht auskommen könnte. An dieser Stelle möchte ich nicht tun, als kenne ich mich in einem Detail aus, wo ich nicht so bewandert bin. Ich habe zu vorangegangenen Zeiten ehrlich meine Aversion gegen Mathematik ausgedrückt. Ich will jetzt nicht anfangen, Beispiele zu geben. Ich weiß von denen, aber wenn ich genau gefragt wird, kenne ich nicht das theoretische Gedankengebäude, was da hinter steckt. So viel ist jedoch sicher. Vieles geht auf der ideellen Ebene dort. Nun möchte ich aber auf zum Beispiel philosophische Konzepte, jetzt gehe ich von Mathematik rüber in einen Bereich, wo wir mehr zu Hause sind. Philosophische Bereiche sind nicht empirisch fassbar. Zum Beispiel sprachen wir über die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, die es gibt, die wir tatsächlich wirken sehen, die wir sehen können, wie sie einen Menschen beeinflussen, wie sie einen Menschen zornig machen, wie plötzlich ein Mensch, wie soll ich mich ausdrücken, sehr heiter wird, sehr ausgelassen wird. Wir können ebenso die drei Doshas sehen, wie sie tatsächlich da sind. Wir können sogar einen Menschen heilen damit. Das ist total realistisch. Drei Doshas, ihr wisst, das war kommt aus Raja Vijayas Präsentation der Ayurveda, wo Menschentypen analysiert werden, wo Krankheiten analysiert werden, indem man Doshas nimmt. Was wäre eine annähernde Übersetzung für Dosha? Ist da ein Versuch unternommen worden oder ist es gar nicht erst probiert worden? Deines Wissens gar nicht erst probiert worden. Das ist etwas, was in einem philosophischen Sinne funktioniert, was aber, obwohl es nicht mathematisch nachgewiesen werden kann, einen Menschen total beeinflusst. Wir haben somit gesagt, es gibt die mentale Welt, die sich der empirischen Welt, jedenfalls dem empirischen Forschen, was sich auf die Auseinanderlegung der Materie beschränkt, total entzieht. Der letztendliche Bereich ist der Bereich des Ethos, der ethischen Welt. Ich möchte ein Beispiel geben, was ich schon einmal gegeben habe. Diejenigen, die es gehört haben, werden sich daran erinnern. Zum Beispiel Sklaven. Wir haben ein Ethos, ja? Alle Menschen sind gleich. Das ist etwas, was wir als eine sehr wichtige Sache halten. Wir sagen, das Blut in allen Menschen ist gleich. Gut, es mag andere Eigenschaften geben. Sie mögen, einer mag sehr hoch singen können, der andere nur sehr tief. Der andere mag ein Ekel sein, der andere ein tugendhafter Mensch. Doch als Mensch sind wir gleich. Etwas, was ganz wichtig ist in unserer liberalen Zeit, ein Heiligtum praktisch, ein Tempel ist diese Aussage. Nun, Wenn wir jetzt einmal uns folgendes Phänomen anschauen, lasst uns die Reise nach Südwestafrika tun und nicht die Augen verschließen vor dem Irren. Wir kommen in unserer Reise vor einer Toilette an, einem Pissoir. Dort steht nur für Weiße drauf. Ein Schwarzer steht da und muss mal, aber kann nicht drauf, weil er sonst abgeführt würde. Wir sind empört. Wie ist es möglich? Er muss doch mal. Er sollte das benutzen. Er ist auch ein Mensch. Ein Mensch wie du und ich. Vielleicht ein bisschen andere Lebensauffassung, aber wir müssen doch verschiedene Auffassungen gelten lassen. Wo kämen wir denn hin? Dann würden wir uns auch unter ziemlich gleichen Gruppen laufend in der Wolle liegen. Nicht? Auch die Hare Krishnas haben unter sich verschiedenste Ansichten, wie zum Beispiel in Zürich oder in Heidelberg oder auch hier auf der Farm kann ich mir auch vorstellen, dass verschiedene Ansichten bestehen. Mathematisch kann ich dazu nichts sagen zu diesem Sklaventum. Ich kann nur mit einer anderen Logik, mit der ethischen Logik sagen, das ist schlecht. Denn in der Mathematik oder in der Natur, die Naturwissenschaft, könnte man dazu nichts sagen. Ich kann doch nicht sagen, wenn ich zum Beispiel, wenn ich sehe, wie ein Granitblock auf eine Schieferplatte fällt und diese Schieferplatte zertrümmert, dann sage ich doch nicht, dieser gemeine Granitblock, der hier ganz konsequent das Recht des Stärkeren geltend macht, der handelt Unrecht. Wir würden das niemals sagen. Wir würden niemals mit der Mathematik Recht oder Unrecht dazu Stellung nehmen können. Denn alles sind Atome, die nach bestimmten, Physik verbunden mit der Mathematik, die miteinander nach Gesetzen der Natur intervenieren. So, erst wenn wir zu Menschen kommen, machen wir uns Gedanken über Ethik. Und diese Ethik wiederum ist ein eigener Bereich, der nichts mit der empirischen Wissenschaft zu tun hat. Wenn jetzt also Leute auf uns zukommen und sagen, beweis mir Gott, zeige mir Gott, schlepp ihn in mein Laboratorium, dann glaube ich, dann zeigt das von einer abgrundtiefen Unwissenheit auf ihrer Seite. Es gibt so viele Dinge, wie zum Beispiel Sklaventum, wozu die Mathematik keine Stellung nehmen kann. Der Begründer des modernen westlichen Denkens, Hugo Grotius hieß er, des modernen empirischen Forschens, er war noch ehrlich. Er sagte, Wissenschaft oder empirische Wissenschaft bedeutet Folgendes. Wir klammern jetzt erstmal Gott aus und beschäftigen uns lediglich mit der Materie. Damit sagte er ehrlich, dass wir nicht berechtigt sind, etwas über Gott zu sagen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, wir werden jetzt diskutieren über Menschen, wir klammern jetzt mal Rajavidya aus und tun so, als würde es ihn nicht geben. Natürlich gibt es ihn, aber wir tun so, als gibt es nicht. Dann können wir nicht in unserer Diskussion plötzlich zu Schlussfolgerungen über Rajavidya kommen. Das ist nicht redlich. So in analoger Weise ist es nicht redlich von der modernen Wissenschaft, etwas über den spirituellen Bereich zu sagen. Denn dazu fehlt es ihnen A, an den Instrumenten, um dort einzudringen. Sie haben sich beschränkt auf empirische Werkzeuge und können deswegen nur Materie analysieren. Sie können nicht mal den ethischen Bereich und nicht mal den mentalen Bereich oder philosophischen oder ideellen Bereich analysieren. Was machen Sie denn mit Ihren Aussagen, es gibt kein Gott? Das ist einfach verwerflich und es zeugt einfach von einer nicht gerade ehrenhaften Mentalität. Wichtiger Punkt, finde ich. Es ist so, als wenn ich sagen würde, wenn ich mit dem empirischen Werkzeug versuche, Gott zu analysieren, ist es so, als würde ich das Mikrofon jetzt nehmen und es in die Luft halten, um herauszufinden, wie wie kalt es ist oder wie warm es ist. Würde nicht funktionieren. Ich würde gehen zu dem Nadelausschlachter oder wie heißt sowas, ja, dem Ausschlagen der Nadel, was die Klangschwingung aufzeichnet bei dem Kassettenrekorder, und es geht nicht, sind zwei verschiedene Bereiche, Klang und Hitze und Kälte. Oder mein allerbeliebtestes Beispiel, habe ich von Tridayananda Goswami gehört, ist das des Thermometers. Wenn ich ein Thermometer nehme und sage, für mich existiert jetzt nur das, was ich mit dem Thermometer messen kann. Das ist für mich Realität, alles andere kann sein, kann aber auch nicht sein, ziemlich sentimental für Schwärmer. Und es gibt dann, jemand stellt dann einen dampfenden Teller, wunderbaren Farmprasadas vor uns, was wir in den nächsten folgenden Tagen fürchterlich vermissen werden, wenn wir wieder zu unserem betreffenden Holland Food greifen werden. Jemand stellt so einen Teller und fragt, wie ist es, wie schmeckt es? Und ich nehme mein Thermometer, ich habe es gesäubert unter dem Wasserhahn von der letzten Investigierung, die ich damit gemacht habe, und stecke es rein in die Nahrungsmittel und sage, ja, also wenn du mich fragst, es ist jetzt 38 Grad ist die Nahrung. Nein, wie schmeckt es? 38 Grad. Das ist die einzige verlässliche Aussage, die man da geben hat. Das alles existiert für mich. Ich bin doch kein religiöser Schwärmer. Das wäre etwas, was sehr, was nicht mit großer Begeisterung aufgenommen werden würde, von den Köchen zumindest, dieser Kommentar. So, auf diese Weise können wir also sagen, dass wir die richtigen Instrumente brauchen, um uns mit einer Sache zu befassen. Wenn wir uns mit der spirituellen Wissenschaft befassen möchten, dann müssen wir uns mit richtigen Mitteln vorwärts bemühen. Die Seminare und auch Vorlesungen in den Ferienlagern waren ein demütiger Versuch von unserer Seite, euch Instrumente in die Hände zu geben, mit denen ihr selber spirituelle Erkenntnisse machen könntet. An erster Stelle hatten wir das Chanten der Heiligen Namen erwähnt. Wir hatten gesagt, das Heiligen Namen sei deswegen so wichtig, weil es zunächst einmal unser Bewusstsein frei macht von materieller Verunreinigung, sodass wir spirituelle Empfindungen überhaupt machen können. Weiter hatten wir gesagt, dass durch Klang etwas vermittelt werden kann, zu dem wir sonst keine, wie soll ich mich ausdrücken, keinen Zugang habe. Wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wie es gerade in Amerika ist, man hat gehört, viele trocken, es ist dort sehr trocken und der Regen ist ausgeblieben, und ich möchte jetzt genau wissen, ob das immer noch so ist oder ob inzwischen sich die Sache verschlechtert hat, ob diese Sandstürme entstanden sind, die man sehr befürchtet und über das Land wüten, ob das sich verbreitet hat oder ob vielleicht doch Regen gekommen ist, dann kann ich einfach einen Anruf machen, und durch den Anruf bei meinem Bruder in Miami kann ich rausfinden, wie es zumindest in Miami im Augenblick ist. Durch Klang kriege ich also etwas mit, was an einem weit entfernten Ort sich befindet. So, durch das Chanten der heiligen Namen Krishnas kriege ich Krishna mit aus der spirituellen Welt und habe so eine Verwirklichung von ihm. Wir haben viel über Japa und Kirtan gesagt, und wenn es nicht mehr so präsent ist bei euch, könnt ihr ja nachschauen in den Seminarspapieren. Ich möchte das an dieser Stelle nicht wiederholen. Wir haben auch gesprochen über die vedischen Schriften, wir haben gesprochen über, wie man Bhakti Yoga bei sich zu Hause praktiziert. Dieses Seminar war ein sehr wichtiges Seminar, zumindest für uns als diejenigen, die es präsentiert haben, weil wir euch zeigen wollten, man kann es auch in eurem Rahmen machen, so und so und so, das ist einzuhalten, und vergesst nicht, die Speise zu opfern, und so weiter und so fort. So, diese Dinge sind wichtig. Es ist wichtig, dass man sich mit diesen Dingen beschäftigt mit diesen Werkzeugen, um tatsächlich spirituelle Erkenntnis zu machen. Sonst wird es uns nicht möglich sein, tatsächlich in diese spirituelle Wissenschaft seriös, wie der Schweizer sagt, einzudringen. Das ist ein sehr schönes Wort in diesem Zusammenhang. Nun, ein Punkt, gleich kommt der Punkt, ich werde zum ein Punkt, der noch nicht erwähnt worden ist und auf den ich jetzt noch schnell eingehen möchte, bevor ich zu meiner fesselnden Geschichte des Tages komme, ist ein wichtiger Punkt, den wir noch verstehen müssen. Unser Bewusstsein ist ursprünglich rein. In diesem ursprünglich reinen Bewusstsein taucht Krishna auf, denn Krishna befindet sich in unserem Herzen. Das Allerwichtigste ist es jetzt, dass wir unser Bewusstsein reinigen. Wenn du Wasser studieren möchtest, wenn du herausfinden willst, was ist genau die Eigenschaft von Wasser, wie schmeckt es, musst du es freimachen von allen fremden Eigenschaften. Angenommen, jemand, also Wasser, es gibt eine Pfütze und du willst sehen, ach, das interessiert mich. Du holst den Wasser raus, du musst dann den Schlamm oder die Erde vom Wasser trennen, um es herauszufinden. Oder bei der Tomatensuppe musst du die Tomaten rauskriegen. Das macht man, indem man Wasser einfach verdunstet und dann die Tropfen wegschabt und dann hat man das Wasser. So musst du auch, wenn du sehen willst, was ist das reine Bewusstsein und was ist, sind die Erfahrungen in diesem reinen Bewusstsein, deutlich dafür Sorge tragen, dass du das Bewusstsein ohne materielle Einflüsse kriegst, ohne Lust, ohne Zorn, ohne Gier, ohne Neid, ohne Illusion, Dinge, die uns immer, also die uns zu einem großen Teil beeinflussen, die wir zu einem großen Teil als uns für unser Charakter, als für unseren eigentlichen Charakter halten, ja. So, um das zu schaffen, kann man im spirituellen Leben, sollte man im spirituellen Leben eine günstige Umgebung schaffen, günstige Einflüsse. Es heißt, dass die reine spirituelle Seele, wenn sie in die materielle Welt kommt, drei Zustände vorfindet. Einmal den Zustand der abgrundtiefen Unwissenheit, Bernd. Nicht, dass du in abgrundtiefer Unwissenheit bist, nur dass du in einer scherzhaften Stimmung bist. Unwissenheit bedeutet, dass man Unkenntnis hat über spirituelle Dinge, dass man sich hingezogen fühlt zu Schlaf, zu mürrisch sein, launisch sein, Fleisch essen, richtig Tätigkeiten, die einen sehr binden und wie ein Stein im Bauch liegen sozusagen. Dann gibt es den Zustand der Leidenschaft, der Bewegung, des Aktivseins, der intensiven Wünsche und Verlangen, der ausschweifende Sexualität, das, was die Welt kreisen lässt im Augenblick, ist ein solches Symptom der Erscheinungsweise der Leidenschaft und so weiter. Ein Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft geht ständig irgendwelchen materiellen Wünschen und materiellen Zielen nach. Und dann gibt es schließlich den Zustand der Tugend. Dieser ist von Wissen gekennzeichnet, von Ruhe, von Ausgewogenheit, von Glück und Freude, ja, von einem gewissen Maß der Erleuchtung und Erkenntnis. Toni hat mir berichtet von einer Familie, wo man sagen kann, dass sie wirklich in der Erscheinungsweise der Tugend weitgehend, also für europäische Verhältnisse, lebt. Es sind Leute, die das ist ein Sohn, der ist 49 Jahre alt, sein Vater ist schon immer vegetarisch gewesen, Professor, er hat Kinder, denen das Leben aus den Augen springt, 6 an der Zahl, keine Verhütungsmittel werden gebraucht, Er hat, er lebt ganz natürlich auf dem Lande, baut ein Black Block Haus, ist wahnsinnig versiert, kennt alle Themen, ist auch religiös und gottesbewusst und so weiter und so fort. Das sind solche Zeitgenossen, die immer weniger werden und immer seltener vorzufinden sind. So, diese drei Zustände, ein Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft wäre der typische Stadtmensch. Er bezahlt seine Kredite für den neuen Porsche, den er sich doch leisten will. Er trinkt am Abend in der Gemeinschaft von Gleichgesonnenen, Campari gemischt mit Martini, und er ist sehr auf sein Äußeres bedacht, bloß nicht zu viel essen, damit ich noch Chancen habe beim anderen Geschlecht. Und er ist von einem rassischen, ja einen, an einen Windhund ähnliche Geschwindigkeit und zäh wie Leder. Er hat immer was vor, er ist immer ausgebucht, er ist in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Dann in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist jemand, der sich einfach mit seinem gegenwärtigen Status einfach völlig zufrieden geht. Was können wir tun? So geht es uns nun mal. Die einzige Alternative ist das Wirtshaus. Der dort vergisst, um glücklich zu werden, oder einfach Fernsehen anschaut, um zu vergessen. So, jeder Mensch von uns, jeder von uns lebt in der Erscheinungsweise der, die lebt in einer Mischung aus den Erscheinungsweisen, und ihr würdet sehr erstaunt sein, wenn ein Devotee, der sich ein wenig auskennt und in dieser mit diesen Augen schaut auf die Welt, wenn der ein Persönlichkeitsdiagramm von euch erstellen würdet. Ihr würdet merken, wie der mehr weiß über euch und warum ihr so reagiert und so und so und so, als ihr selber euch darüber bewusst seid. Das ist sehr erstaunlich. Also gut, diese Erscheinungsweisen der Natur wirken, und es ist nun genau wie bei den Doshas nicht so, dass man sich einfach nur in einer und ganz allein in einer befindet. Da gibt es Wechsel am Tag, wann diese Erscheinungsweisen besonders wirksam sind und nicht so wirksam, wann welche auftritt und so weiter und so fort. So, der Morgen zum Beispiel wird in der Erscheinungsweise der Tugend angesiedelt, und deswegen sind wir so begeistert, am Morgen unsere spirituellen Aktivitäten zu verrichten, weil es da am leichtesten geht. Und da komme ich jetzt zu meinem eigentlichen Punkt. Die Seele kommt also in die materielle Welt und findet diese Erscheinungsweisen vor, und je nachdem, wo sie sich ansiedelt, wird sie natürlich entsprechend gefördert oder nicht gefördert. Wer in die Erscheinungsweise der Unwissenheit fällt, zeigt so gut wie kein spirituelles Interesse, kein spirituelles Leben, man vergisst sogar, dass er eine spirituelle Seele ist, und der ist so involviert, so verstrickt, so geleitet, so irregeführt, so wenig aktiv, einfach ein Kloß aus Unwissenheit. Es heißt, dass genauso wie ein Funke, der in Wasser fällt, seine Leuchtkraft verliert, so ist auch die Seele, wenn sie in der Erscheinungsweise der Unwissenheit umdeckt ist, nicht in der Lage, spirituelle Symptome zu zeigen. Jemand, der in die Erscheinungsweise der Leidenschaft fällt, wird verglichen mit jemandem, mit einem Funken, der auf dem Boden fällt. Er glimmert noch ein wenig. Jemand, der in der Erscheinungsweise der Tugend sich befindet, es wird verglichen wie ein Funke, der in Stroh reinfällt und sich zu einem vollen Feuer entfacht. Seht, im Krishna-Bewusstsein versuchen wir, tugendhaft zu leben. Deswegen essen wir kein Fleisch, wir trinken kein Alkohol, nur die Verheirateten haben Sexualität, aber nicht eine egozentrische, ausbeuterische Art von Sexualität. Wir versuchen, sind ernsthaft bemüht, diese uns darin zu beschäftigen. Wir sind zum Beispiel sehr sauber, selbst nach der großen Toilette seht ihr den Gottgeweihten fröhlich unter der Dusche, um sich vom Schmutz zu entfernen, die, auch von feinerer Verunreinigung. Auf diese Weise ist in unserem Lebensstil die Erscheinungsweise der Tugend sehr prominent. Denn von dieser Erscheinungsweise kann man sehr leicht das spirituelle Leben entwickeln, genauso wie ein Funke, der in Stroh hineinfällt, sehr leicht einen vollen Brand, ein lodendes Feuer erlangen kann und sich so erweitern kann. So, das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt, manche von euch fahren heute, andere fahren morgen und noch wieder andere übermorgen, wenn ihr nach Hause kehrt, verfallt nicht in den Alltagstrott, der an Discos, Schnaps, an Zigaretten vorbeiführt, der an unwissender Gemeinschaft vorbeiführt, Fernsehen, Kinos, Rock'n'Roll und dergleichen und so fort. Dann, wenn ihr aufpasst, dass ihr günstige Umstände sucht, werdet ihr sehen, wie sich euer spirituelles Feuer sehr beschäftigt. Verfallt auch nicht in den Alltagstrott, dass ihr wie verbissen nach irgendwelchen materiellen Zielen kämpft, die eigentlich nur von sekundärer Bedeutung sind, bestenfalls. Das sollte mit Vorsicht genossen werden oder mit Vorsicht gepflegt werden, diese Tätigkeiten. Nun, ein wichtiger Punkt, den ich sagte, den ich noch anschließen möchte, ist, dass besonders der Kontakt mit Devotees weiter beibehalten werden sollte. Denn ihr werdet bald merken, dass es unter den Devotees oder mit Devotees am einfachsten ist, spirituelles Leben zu praktizieren und über spirituelles Leben zu sprechen. Es heißt, in der Gemeinschaft von Devotees ist die Erörterung der Spiele und Taten der höchsten Persönlichkeit Gottes für das Ohr und das Herz sehr angenehm und befriedigend. Vielleicht, man fühlt sich einfach zufrieden. Ja, schön. Jetzt wollte ich noch ein bisschen mehr hören. Indem man solches Wissen kultiviert, schreitet man auf dem Pfad der Befreiung allmählich fort. Danach ist man befreit. Und die Anziehung festigt sich. Dann beginnen wirkliche Hingabe und schließlich sogar hingebungsvoller Dienst. Eigentlich sind die Devotees oder die mit Devotees Gemeinschaft zu haben, ist deswegen so wichtig, weil nur in der Gemeinschaft von Devotees kann man über Krishna sprechen. Man kann auch in der Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten über das unpersönliche Brahman sprechen. Das ist heute ein Thema, was durchaus unter intelligenten Menschen, wenn ihr solche kennt, diskutiert wird. Wie gesagt, ich möchte da nur verweisen auf die neuesten ungefähr 20 Bücher vom Scherzverlag, wo die gelesen werden wie Sand am Meer. Das sind Bestseller im Augenblick. Die Einheit der Materie, das Tao der Physik. Und das ist schon alt, das ist schon altmodisch inzwischen. Aber und so weiter und so fort. Nun, in der Gemeinschaft von Devotees kann man sprechen über Krishna. Das ist sehr wichtig. Und wie diese Gemeinschaft von Devotees wirkt und einen Menschen auf den spirituellen Pfad bringen kann, möchte ich mit einer abschließenden Geschichte erläutern, meine Lieblingsgeschichte ist. Ich habe viele Geschichten und diejenigen, die mich ein bisschen persönlich kennen, wissen, dass ich ein ausgesprochener Geschichtensammler bin. Und es gibt Freundeskreise, wenn ich ankomme, sagen die schon: Sashidana, was sind die neuesten Geschichten? Wir sind sehr begierig, darüber zu hören. Wenn ich zum Beispiel zu einem meiner Professorenfreunde komme, dann lädt der Freunde ein, andere Freunde ein und sagt: Sashidana, bitte erzähl uns eine Geschichte. praktisch ein Geschenk für euch. Gestern wurde mir so ein wunderbares, großzügiges Geschenk erwiesen, also ich möchte zurückschenken. Das ist folgende Geschichte. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Sofort, die muss ich also gut erzählen. Es geht um niemand anderes als Yamunacharya. Yamunacharya lernte als achtjähriger Junge bei seinem spirituellen Meister Bhasyacharya. Diese Zeit war für das Land eine problematische Zeit, weil der König, der gerade dran war, ein König der Chola-Dynastie übrigens, einen arroganten Hofgelehrten namens Kolahal hatte, der seine Überlegenheit in Disputen mit den damaligen Gelehrten beweisen wollte. Kolahal lud Gelehrte zu sich ein oder besuchte die und forderte sie auf zu einem Wortgefecht, und wenn er siegreich daraus hervorging und den anderen in die Ecke drückte oder widerlegte, so, und hier kommt es, forderte er von seinem Unterlegenen eine Steuer, die der entrichten musste, sodass es dem Kolahal gut ging. Und der König war natürlich sehr stolz auf seinen Hofgelehrten, der schaffte binnen kürzester Zeit alle Leute zu widerlegen. Das war sehr prestigevoll für den König und sein Ansehen wuchs deswegen auch. So, eines Tages kamen bewaffnete Soldaten zum Ashram von Bhasyacharya. Bhasyacharya war nämlich mit seinen Zahlungen jetzt schon seit mehreren Monaten in Verzug geraten, und die Soldaten wollten das Geld eintreiben. Sie fanden aber nicht Bhasyacharya vor, der war irgendwo auf es wird nicht angegeben, wo er war, sondern nur Yamunacharya. Und Yamunacharya, dieser kleine achtjährige Junge, sagte: Was wollt ihr? Wir wollen Geld eintreiben. Von wem? Vom Bhasyacharya. Vom Bhasyacharya wollt ihr Geld eintreiben? Schämt ihr euch nicht? Ein rein Gottgeweihten, von ihm wollt ihr Geld haben, ihr müsstet ihm euch völlig hingeben. Nein, ich sagte, nee, das ist nicht so. Wir sind im Auftrag von Kolahal, dem Hofgelehrten des Königs hier. Ach so, sagte die Yamunacharya. Sagt eurem Kolahal so etwas Unwissendes und Arrogantes, wie er es ist, hat noch nie das Angesicht der Welt betreten. Er ist eine Last für Mutter Erde. Ich fordere ihn heraus zu einem Wortdisput. Er ist nicht in der Lage, sich mit Bhasyacharya zu messen, weil Bhasyacharya auf einer völlig anderen Ebene ist als diese unbedeutenden schriftgelehrten Diskussionen. Kolahal ist nicht mal in der Lage, mit seinem niedrigsten Schüler zu diskutieren. Das möchte ich also sagen. So, Kolahal wurde das wörtlich mitgeteilt, und Kolahal musste sich doch kontrollieren, er wollte sich auch nicht, er war sehr gestört und sagte: Okay, bringt den Kleinen hierher. So, die Soldaten Entschuldigung, es ist ganz wichtig an dieser Stelle zu wissen, die sagten ihm nicht, wie alt er war. Bringt Yamuna hierher. So, die Soldaten kamen erneut an und sagten: Gut, Kolahal ist bereit, mit dir zu diskutieren, komm zum Königshof. So, Yamunacharya sagte: Das ist nicht die Art und Weise, wie man einen Gelehrten zum Königshof bringt. Entweder, man kann ihn doch nicht abführen lassen, wie einen ordinären Kriminellen mit Soldaten einladen, das geht gar nicht. Entweder Kolahal kommt gefälligst hierher, oder er schickt eine angemessene Sänfte, sodass ich zu ihm kommen kann. So, die Soldaten kehrten mit unverrichteten Dingen zurück und sagten also, richteten aus, und Kolahal sagte: Okay, meinetwegen kriegt er die Sänfte, um entscheidend geschlagen zu werden. Danach aber werde ich ihn bestrafen lassen von den Soldaten des Königs, denn der König ist mir willfähig, er tut alles, was ich anordne. So, Yamunacharya kam also mit einer Sänfte in den Königshof rein. So, der König und die Königin hatten davon gehört. Und die Königin geht so ans Fenster, während er reinkommt, und sieht, es ist nur ein kleiner Junge, das wusste ja keiner. Ist nur 8 Jahre alt, so wie Felix praktisch. Die Königin sieht aber, dass der ein eigentümliches Glänzen um sich hat, eine wunderbare Ausstrahlung. Und sie ist sofort ganz angetan von dem Jungen und ruft zurück in den Königspalast, also zu ihrem Mann. Also heute wird ein Kolahal eine entscheidende Niederlage erlangen. Genauso wie ein, bitte seht jetzt diese poetischen Vergleiche und wisst sie zu wertschätzen, genauso wie ein kleiner Funke einen großen Strohhaufen in Schutt und Asche legt, so wird auch Yamunacharya dein Kolahal widerlegen. Ach, sagte, und wenn das nicht der Fall ist, sagte die Königin, dann werde ich die Dienerin deiner Dienerin. So, der König ging nicht zum Fenster, saß da und sagte, meine liebe Königin, mach nicht so ein Gelübde. Ich möchte, wenn du jetzt schon sowas sagst, sag ich jetzt auch was. Heute wird Kolahal seine Überlegenheit zeigen, indem er Yamunacharya besiegt wie eine gewaltige Katze eine kleine Maus. Und wenn das nicht so ist, dann gebe ich ihm die Hälfte meines Königreiches, dem Yamunacharya. Der ganze Hof war zusammengekommen, niemand hatte jemals so eine Herausforderung gehört, die Yamunacharya gemacht hatte. Und man grummelte und man war da, man hatte damals nicht Popcorn, aber es war so ähnlich wie wenn man ein Stier, wie in Spanien das Betrachten von Stierkämpfen oder in Amerika das Betrachten von Boxkämpfen. Oder in Deutschland Fußball-Weltmeisterschaften. Es war also, damals waren die Dispute halt auf der feineren Ebene, fanden da statt, aber die Spannung war genau die gleiche. Shastratas heißt die übrigens in Sanskrit. Das war sehr üblich, dass sich Gelehrte so trafen. Yamunacharya nahm Platz, woraufhin gleich Kolahal aus seinen Gemächern kam. Und den Sitz seines Gegners suchte, um seinen Gegner zu finden. Und er schweifte rüber und sagte, da ist nur ein Junge, wo ist er denn? Wo ist er? Es muss ein Fehler sein, da ist ein Junge auf dem Sitz. Ich soll mich mit einem Jungen messen, einem Achtjährigen? Was ist das für eine Demütigung schon jetzt gleich am Anfang dieser Debatte? Das passt mir absolut nicht. Und er sagte, also folgendes, wer hat das hier arrangiert? Keiner sagte mir, dass ich mit einem unwissenden Kind sprechen muss. Das ist doch überhaupt unter meiner Würde. Es kam dann sehr klar von der anderen Seite zurück. Diese Aussage zeigt mir, was für ein Tor du bist, sagte Yamunacharya. Denn du willst sagen, dass Wissen relativ zum Körper ist, also Wissen an den Körper gebunden ist. Hast du überhaupt nicht das ABC des Wissens verstanden? Das ist nämlich, dass man das Zeitweilige vom Ewigen, die spirituelle Substanz von der materiellen Substanz unterscheidet. Und dann zitierte er einen Fall, wo auf den höheren Planeten eine Diskussion ausgefochten wurde, und erinnerte ihn daran, dass ein wesentlich jüngerer einmal einen wesentlich älteren Gelehrten widerlegt hatte. So Kolahal sagte, okay, gut, so sei es denn. Und er fing an, Fragen zu stellen. Nun, ich muss etwas zu der Natur dieses Shastratas nennen. Kennen und Fußball-Weltmeisterschaften und solche Dinge auf dieser Ebene. Beim Shastrata gab es natürlich verschiedene Methoden. Eine Methode war, dem Gegner Fragen zu stellen, sodass der aus ganz spezifischen Teilen der vedischen Schrift antworten musste. Und zwar geht es in die vedischen Schriften sind sehr umfangreich. Es gibt da nicht nur die vier Vedas, es gibt sogenannte Upavedas, diejenigen, die sich daran anschließen. Und Und. Es gibt verschiedene wichtige Kommentare dazu. Also das alles zu beherrschen ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen mussten manchmal Bereiche eingegrenzt werden, in denen sie diskutieren konnten. Denn niemand konnte also alle Bereiche beherrschen. Jedenfalls wurden dann diese Bereiche eingegrenzt. Und da musste der antworten. Es ist also so, als wenn ich jetzt euch fragen würde, was ist das 25. Element im Shankhya, in der Shankhya-Philosophie? Das ist eine total leichte Frage, aber unseren Gästen würde es unter Umständen schwierig fallen, wenn sie nicht ihre Notizen zur Hilfe nehmen, da eine relevante Antwort drauf zu geben. Das ist jetzt also absolut gar nichts. Das ist eine Kinderantwort, aber das ist so ein Beispiel. Und jetzt durfte der nicht einfach freihändig so argumentieren, sondern musste tatsächlich die Textstelle aus dem Memorandum, aus der Erinnerung zitieren. Nun, musste er manchmal diesen Standpunkt verteidigen und musste sich dann zu Wehr setzen gegen verschiedene Argumente, die in den vedischen Schriften auch gegeben werden. Das ist also Unwissen, und die Veda sind da unglaublich elaborat und ist eigentlich total köstlich und total erhebend. So, das ist die eine Diskussion, eine Methode. Die wählte Kolahal. Er fragte ihn praktisch ab, wie ihr es von der Uni gewöhnt sind oder von der Autoprüfung, nicht? Wo man verschiedene Dinge wissen muss aus dem FF. So, Yamunacharya beantwortete zum Erstaunen aller die allerkompliziertesten Fragen, die manchmal so kompliziert gestellt wurden, dass es manchmal schwierig war herauszufinden, wo wollte Kolahal denn jetzt drauf hinaus. Yamunacharya Pleng gab die Antwort in so brillanter Art und Weise. So Kolahal sagte nach einiger Zeit, okay, du machst gut im Auswendiglernen sein, du machst gut, Rhetorik ist dabei sehr wichtig, du machst die Rhetorik irgendwie von deiner letzten Geburt geübt haben, du machst ein bisschen bewandert sein in Nyaya, in Logik, du machst Hetu kennen, wie du ein Argument einleitest und dann zur Knospe bringst. Du machst all diese wissenschaftlichen Gebiete kennen, aber du entgehst mir nicht. Du entgehst mir nicht. Du bist. Jetzt möchte ich dich bitten, mir ein paar Fragen zu stellen. Und von meinen brillanten Antworten wird deine Antworten überschattet werden, genau wie ein Glühwurm von dem gleißenden Licht einer Sonne geblendet wird. Das war also seine Sache. So, Yamunacharya sagte, seht nur die Arroganz dieser Persönlichkeit, sagte er. Ich bin der Jüngere, eigentlich hätte ich zuerst nach den Regeln die Fragen stellen sollen. Jetzt, wo ihm alle Fragen ausgegangen ist und sein dürftiger Schatz erschöpft ist, wie ein Teich in der Mittagssonne, eine Pfütze in der Mittagssonne ausgetrocknet ist, jetzt will er, dass ich ihm Fragen stelle. Ich werde gar nicht von diesem Ozean der Unwissenheit versuchen, Süßwasser zu kriegen. Ich werde einfach ein paar Aussagen machen, nur drei kleine, einfache, banale, alltägliche Aussagen, die dieser Gelehrte widerlegen muss. So, ich glaube, ich werde diese Methode jetzt nicht erklären, weil ihr werdet in der Diskussion merken, wie die geht. Die erste Aussage, die ich mache, ist, Kolahas Mutter ist nicht unfruchtbar. So, Kolahal hätte sagen müssen, meine Mutter ist unfruchtbar. Unfruchtbar heißt, man kann kein Kind kriegen. Und das ginge nicht, dachte sich Kolahal und alle anderen auch. Das könnte man nicht etablieren, diesen Punkt. Weil er war ja da, er war ja ein Kind der Mutter, nicht? Er hätte sich lächerlich gemacht, wenn er das gesagt hat. So Kola, also. war also, sagte nichts. Die zweite Aussage, die du machen musst, die ich dich bitte zu widerlegen, ist, der König ist fromm.
Kolahal hätte also sagen müssen, der König ist unfromm und hätte dafür Beispiele geben müssen. Das ging nicht, weil er vom König bezahlt wurde und sich das nicht leisten konnte. Er schwieg also wieder. Die dritte Aussage ist, die Königin ist keusch. Genau das gleiche wie bei dem ersten, nicht? Das hat er nicht widerlegen können. Okay, sagte Kolahal, ich habe die Debatte gewonnen. Ich lasse dich nicht so leicht wegkommen. Widerlege du doch diese Aussagen. Denn diese Aussagen sind nicht zu widerlegen. Du hast dich hiermit als einer erwiesen, der nur gute Schimpfwörter sagen kann. Nichts weiter. Auch sagte Yamunachar, diese Aussage kann ein Kind widerlegen. Zunächst einmal gibt es in den vedischen Schriften, und jetzt bitte seht Shastrata, man muss das, was in den, auf der vedischen Schriften sagt, da muss man auf eine Aussage, dass eine Frau, die nur ein Kind hat, und Kolahal war ein Einzelsohn, ein richtiges Muttisöhnchen, wer nur ein Sohn hat, eine Frau, die nur ein Sohn hat, ist so gut wie unfruchtbar. Ist nicht unfruchtbar, aber so gut wie unfruchtbar. So gibt es eine solche Aussage. Also, es ist widerlegbar, diese Sache. Nach den vedischen Schriften. Der zweite Punkt ist, natürlich ist der König sehr fromm. Es gibt jedoch eine Textstelle, wie gesagt, wo gesagt wird, dass wenn ein König, dass derjenige, der Untertanen regiert, und auch derjenige, der ein spiritueller Meister ist und Schüler führt, ein Viertel der sündhaften Reaktion auf sündhafte Tätigkeiten seiner Untertanen kriegt, ein Viertel von denen. So. Besonders im Kali-Yoga, unserem gegenwärtigen Zeitalter, sind die Untertanen sinnvoller als sonst. Und auf diese Weise wird unser tugendhafter König von vielfachen sündhaften Reaktionen angefallen, die ihm aber wir müssen an dieser Stelle sagen, dass der König davon nicht befallen wird. Er macht sich ganz gut. Und der König war natürlich sehr geschmeichelt. Boah, ich kriege so eine Last entgegen und trotzdem halte ich mich. Wunderbar. So jeder klatschte und johlte und dachte, was für eine gute Betrachtungsweise. Die nächste Aussage, natürlich weiß jeder, dass unsere Königin keusch ist. Die Königin spannte ihre Ohren, weil Frauen an diesem Punkt doch sehr, wenn sie verheiratet sind, doch sehr, das muss man wissen, was andere über mich da denken. Aber es gibt eine Stelle in der vedischen Literatur, wo gesagt wird, der König ist die Verkörperung von 9 Devatas. In seiner Regierungskraft tut er Indra repräsentieren, in seiner Kraft, wie hieß der Barmherzigkeit, tut er den Mond repräsentieren, oder Chandra, weil der Mond gibt selbst sein Mondlicht an den Hof eines Heuchlers und Schurken. Und auf diese Weise könnten wir sagen, ist unsere Königin nicht mit einem Mann, sondern mit 9 Männern verheiratet. Oder zusammen. Auf diese Weise, so in diesem Sinne könnte man sagen, sie ist unkeusch. Jeder johlte vor Begeisterung. Wunderbar, die Diskussion ist aus. Kolahal senkte den Kopf. Er war entscheidend widerlegt worden. Und was sollen wir denn jetzt machen mit Kolahal, fragte der König. Yamunacharya. Nun sagte Yamunacharya, ich würde sagen, man sollte ihm raten, Hare Krishna zu chanten, um von seinen schlechten Eigenschaften frei zu werden. Aber sonst sehe ich ab von einer Rache, denn das gibt es nicht im Vaishnavatum, im Gottgeweihtum. Ich glaube, er hat eine gründliche Lektion erteilt. So, an dieser Stelle stieß die Königin ihren Gemahl in die Schultern. kannst du dich doch erinnern? Du hattest ein Versprechen gegeben. Oh ja, sagte der König, habe ich ganz vergessen. Und du kriegst die Hälfte meines Königsreiches als Belohnung. So, in der Folge wurde Yamunacharya ein sehr bedeutender König. Es heißt, dass er so viel zu tun hatte mit Königsangelegenheiten, dass er ständig aufgesucht wurde von zahlreichen anderen Königen, die zu der Zeit regierten. Es war immer eine lange Schlange vor seinem Hause zu finden und er war ständig ausgebucht und hatte so keine Zeit für spirituelle Angelegenheiten. Sein Großvater Nambi war sehr betrübt deswegen und als er auf seinem Tod... Nein, Nat Muni hieß er. Als Nat Muni auf dem Totenbett lag, rief er seinen Lieblingsschüler, nämlich Nambi, zu ihm und sagte, mein lieber Nambi, bitte, ich bitte dich inständig, sei so gut und befreie Yamunacharya vom materiellen Leben. Der ist total vertieft in königliche oder materielle Regierungsangelegenheiten und hat keine Zeit für den eigentlichen Sinn des Lebens nachzugehen. Sprach's und verließ diese Welt für die ewige spirituelle Welt. So Nambi ging daraufhin zum Hofe von Yamunacharya, aber als er die Schlange sah und hörte, was für ein Verabredungstermin da war, gab er es auf und beschloss etwas anderes. Er brachte dem Koch des Königs jeden Tag frisch gepflückten Spinat aus dem Wald. Wenn der König dich jemals fragen sollte, warum oder wer ihm diesen Spinat brachte, sagte Nambi dem Koch, so sage ihm, dass ich es bin, Nambi, und dass ich den Wunsch habe, seine Intelligenz zu stärken. Denn Spinat ist sehr eisenhaltig und tut die Intelligenz stärken. So sagte der Koch gut und kochte jeden Tag ein wunderschönes Spinatgericht von diesem Waldspinat. Sehr auserlesener Spinat übrigens. Roter Spinat wahrscheinlich. So. Eines Tages nun kam Maharaj Nambi nicht mehr. Er kam einfach nicht. So, der Koch kam mit dem Teller zu Yamunacharya. Der schaute sich die Speisen an, um gleich gezielt zu seinem Lieblingsgericht zu gehen, Spinat. Und sagt kein Spinat. Wo ist denn der Spinat? Ich bin so angehaftet an Spinat. Ja, sagte der Koch, also den konnte ich unmöglich heute besorgen, denn ich habe das nicht auf dem gewöhnlichen Versorgungsweg gekriegt. Es ist vielmehr so, dass ein Weiser jeden Tag für dich Spinat gebracht hat. Oh, sagte Yamunacharya, sehr aufmerksam. Warum? Was hat ihn dazu geführt? Nun, er sagte, dass die Intelligenz steigern würde. Und das finde ich ja sehr, sehr nett von ihm, dass er an mich denkt und mich unterstützt. Also, der hat das jetzt über 3 Monate gebracht. Also, das ist wirklich ein sehr... Bitte sei so gut, wenn er das nächste Mal kommen sollte. Hoffentlich ist er nicht auf Pilgerreise gegangen. Dann sag ihm, ich möchte ihn sofort sprechen, ich möchte ihn kennenlernen. Zum nächsten Morgen, pünktlich zur Zeit, kam Nambi mit frisch gepflücktem Spinat. Der Koch sagte also, danke für den Spinat, aber ich habe dir eine Freude zu machen, der König will dich sehen. So sofort kam Nambi, der Koch brachte Nambi zum König, der König ließ eine Runde auflösen und sagte, ich mache eine kleine Pause, kommt bitte in einer halben Stunde zurück, dann können wir weiter diskutieren und empfing den Einsiedler aus dem Wald. So, wer bist du, sagte Yamunacharya. Ich bin Nambi, ein Schüler deines Großvaters Nat Muni. Oh, Nat Muni, sagte Yamunacharya. Ich habe total vergessen, wie geht's ihm? Er ist gestorben. Oh, sagte Yamunacharya, was für ein undankbarer Enkel ich bin. Ist gestorben. Ja, und er hat für dich einen gewaltigen Schatz hinterlassen und ich soll dir diesen Schatz bringen. Also nicht bringen, sondern soll dich dahin führen. Oh, sagte ihr Bruder Chari, und seine Stimmung wandelte sich sofort. Das kann ich gut gebrauchen. Wir müssen einen Krieg machen gegen das benachbarte Königreich und meine Schatzkammer ist ein bisschen leer im Augenblick. Also, wäre schön, wenn du mich hinführen kannst. Wann können wir hingehen? Morgen, sagte Nambi. Gut, dann lasse ich gleich mein Heer rüsten, sodass mir nichts geschieht, sagte Nambi. Ich muss zugeben, der Schatz ist ein wenig schwierig zu heben. Er ist nämlich in einer Festung, die von 7 Wellen gefestigt wird. Er wird bewacht von einer vielköpfigen Schlange. Es kommt jedes ein fürchterlicher Rakshasa und sucht diesen Schatz auf. Ich sagte, ja, Bruder Chari, deswegen will ich ja das Heer mitbringen. Du hast mich schon richtig verstanden. Ich weiß, dass solche Schätze manchmal, dass da viel geschehen kann auf dem Weg dahin. Nein, sagte Nambi, dies ist ein Schatz, den du nur alleine heben kannst. Meinst du, sagte Yamuna Charya? Ja, vertrau mir. Okay, sagte Yamuna Charya. Zum nächsten Morgen gingen die beiden aus einem Palasttor und wanderten in den Dschungel hinein. Am Abend wurde ein Feuer entfacht und Nambi fing an, aus der Bhagavad Gita zu rezitieren. Der König saß und machte sich seine Notizen für den nächsten Feldzug. Strategien und Schlachtformationen und solche Sachen. Am nächsten Abend wiederholte sich das Gleiche. Yamunacharya hörte mal Verse wie Sava Damang Paditjaja Mangegang Shadanam Vraja. War angenehm berührt an seine Jugend. Am dritten Tag wiederholte sich das Gleiche. Oh, und da merkte er plötzlich, hier ist der unsterbliche Nektar der Gita, der in meine Ohren fließt. Vierten Tag geschah das Gleiche. Und er dachte sich, ich habe so lange es versäumt, wegen dieser weltlichen Verstrickungen diesen eigentlichen Schatz des Lebens zu kosten. Was für ein Narr ich bin. Was für ein abgrundtiefer Halotri. Keine Chance fürs spirituelles Leben. Und er ging zu Nambi und hörte zu. Am sechsten Tag sagte er, Nambi, ich möchte dir Folgendes mitteilen. Ich möchte meine weltliche Königsposition jetzt einfach aufgeben und ich möchte einfach dein Schüler werden. Ich habe mich total verstrickt in ein Leben, was nur so lang ist wie ein Blitz in der Ewigkeit. Jeder kann diese Königsfunktion übernehmen. Ich habe qualifizierte Minister, die nur darauf warten, diese Verantwortung zu tragen. Ich möchte so werden wie du und einfach nur von deinen Lotuslippen lernen. Nein, sagte Nambi, darauf kann ich nicht eingehen, denn ich würde deinem Großvater gegenüber ein großer Schuldner bleiben, wenn ich nicht den mir aufgetragenen Auftrag erfüllen würde, dir den Schatz deines Großvaters zu vermachen. Und so zogen die beiden, ein jetzt ziemlich gleiches Paar, durch den Urwald von Südindien und kam schließlich zu einem Fluss. In diesem Fluss befand sich eine Insel und auf dieser Insel befand sich das Sri Ranga Mandir, ein Tempel, der mit 7 ein Gebäude, ein Gebäude, was mit 7 Mauern umgeben war. Man ging durch eine Mauer, da sind so Tore drin, zur nächsten, bis sie zum Inneren der Festung vordrangen. Und dort sahen Yamunacharya über 3 Altare verbreitet Krishna. Die wunderschöne Bildgestalt Krishnas und Krishna. Und er sah wie in die Augen, die Lotusaugen des Herrn und er verfiel in Obacht. Als er aufwachte, sagte Nambi, das ist der Schatz deines Großvaters, Krishna. Den hat er dir hinterlassen und er möchte, dass du diesen Schatz sorgsam hütest. So Yamunacharya wird berichtet in der Geschichte, ging nie wieder aus diesem Tempel fort. Es ist ein wunderschöner, sehr alter Tempel. Sri Rangam, 7 machtvolle Wände umgeben ihn. Wälle sind mit sorgsamsten Steinmetzarbeiten geschmückt. Die Schlange, von der gesprochen wurde, die den Schatz hütet, ist niemand anderes als Ananta Shesha. Und der Dämon, der sie besucht, ist im Grunde genommen Bibisan, der Regierer der Yakshasas, der aber selber ein Gottgeweihter ist. Ein Gottgeweihter aus der Familie der Dämonen. So war also dieser Schatz entdeckt worden und Yamunacharya gab ihn nie wieder auf. Also ich wollte einfach diese Geschichte noch erzählen. Ist ein bisschen lang geworden, was meine Lieblingsgeschichte ist. Um zu zeigen, wie wichtig die Gemeinschaft mit Devotees ist. Denn Yamunacharya schaffte es nur aus seinem materiellen Leben rauszukommen, indem er Zuflucht suchte bei Nambi Maharaj, bei diesem Devotee, der ihn zu Krishna hinführte. So, Hare Krishna, bin ans Ende gekommen. Gefällt euch diese Geschichte auch so? Ja? Irgendwelche Fragen? Bernd?
Ja, ich habe jetzt mehr Quellenfragen. Und zwar, kann man die Geschichte nachlesen, die du jetzt erzählt hast?
Ja.
Wo steht sie geschrieben?
Diese Geschichte steht in einer Biografie des Lebens von Yamunacharya. In dieser Biografie kommt auch das bekannte Gedicht Stotaratna vor. Stotaratna sind die Gebete Yamunacharyas zu Krishna. Sind so schöne Gebete. Wir haben die jetzt veröffentlicht. In Englisch natürlich nur. Es ist auch in unserer Bewegung noch ein Geheimtipp. Der Yamunacharya wurde so ein großer Devotee. Ist so ein reiner Devotee. Es ist, wenn man diese Gebete liest, das sind so inbrünstige Zufluchtnamen bei Krishna. Man kann sich einfach dem Bann dieser Gebete nicht entziehen, wenn man sie liest. Die sind im Krishna-Institut rausgebracht worden. Wir haben ein Krishna-Institut.
Was war mit Bibishan? Gibt es da noch irgendeine spezielle Geschichte, warum der gerade da war?
Ja, Bibishan, es ist so, dieser Deti wurde eigentlich, dieser Deti Ranganath heißt, der wurde von Lord Ramachandra schon verehrt. Und als Ramachandra Bibisan krönte als König über Lanka, da schenkte er ihm diese Bildgestalt. Doch Bibisan konnte diese Bildgestalt nicht fortbewegen vom Flecke und musste deswegen musste immer von Lanka rüberkommen, um sein Geschenk zu sehen. Hatte eine besondere Bewandtnis, das war auch eine sehr besondere Geschichte, aber die ist zu lang. Kann ich dir mal so erzählen. Nochmal, Bernd.
Und zwar wollte ich noch kurz auch von gestern nochmal nachfragen. Und zwar, du hast die Eigenschaften des Devotees gesprochen gehabt.
Ja.
Aber nicht erwähnt, wo man das dann nachlesen könnte.
Das ist auf dem Zettel.
Das ist auf dem Zettel.
Und da steht die Quellenangabe drin. Aha. Ich glaube, es ist aus dem Chaitanya Charitamrita. Im Chaitanya Charitamrita.
Das kommt davon, wenn man nachschaut.
Ja. Okay. Wichtiger als darüber zu hören, ist, diese Eigenschaften zu entwickeln.
Ja, man muss mal erst wissen, wo es lang geht.
Ja, klar. Lang gehen ist es Hingabe zu Krishna. Das ist die grobe Richtung. Liebe zu Krishna. Wie Jesus Christus auch sagt. Das ist in allen Religionen da. Die geben alle die Richtung an. Muss Islam, Wer allein Diener Gottes, Christentum, liebe Krishna, liebe Gott von ganzem Herzen. Chaitanya Mahaprabhu, Atma Nivedanam, gib dich diesem höchsten Herrn völlig hin, in reiner Liebe zu ihm. Alles die gleiche Richtung. Das müssen wir in unsere Köpfe reinkriegen. Und das heißt halt, das heißt ein unglaubliches Umdenken im Grunde genommen. Denn wir sind es gewohnt, von unserer Verhaltensweise zu denken, wenn ich mich zufriedenstelle, stimmt die Welt. So sind wir gewohnt. In der materiellen Welt ist das. Hier müssen wir umdenken, wenn ich Krishna zufriedenstelle, dann stimmt die Welt. Es ist ungefähr so, Prabhupada gab das Beispiel, wenn man sein Gesicht schmückt, also das trifft nicht so sehr die Männer zu. Doch, warum nicht ein universales Beispiel? Warum diese schmerzliche Dualität? Wenn man ein Tilak aufsetzt, manche Devotees tun das ohne Spiegel zu machen. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zum Beispiel, der immer diesen ganz geraden Tilak hat, hat nie einen Spiegel dazu benutzt. Sehr sensibler Mensch. Wenn ich so den Spiegel, wenn ich das so mache, einen Tilak aufmache, muss es eigentlich auch wieder probieren. Das ist einfach viel nicer ohne Spiegel. Das konnte ich auch mal. Dann sieht man selber nicht, dass man Tilak hat. Richtig? Man kann es ja nicht sehen. Wenn man im Spiegel schaut, dann sieht man, hier ist ein Tilak. Genauso ist es mit der Zufriedenstellung Krishnas. Wenn man Krishna zufriedenstellt, scheint es auf den ersten Blick, dass man ja nichts davon hat. So einen anderen stelle ich zufrieden. Nicht? Angenommen, ich habe hier einen Teller Essen und ich gebe den weiter und an Seti. Wenn du satt bist, bin ich auch satt. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Nicht? So hier ist es so, wenn wir Krishna zufriedenstellen, haben auch die Spiegel, haben auch wir Zufriedenstellung. In der Bibel steht, Gott ist nach dem der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Stimmt's? Wir sind also eine Reflexion sozusagen, eine Spiegelung des Herrn. Wenn wir den Herrn jetzt zufriedenstellen, dann hat auch die Spiegelung zufriedenstellen. Das ist total christlich jetzt argumentiert. Das ist ja auch berechtigt. Dieses ist ein sehr schönes Beispiel aus der Bibel. In den vedischen Schriften taucht das gleiche Beispiel in anderer Form aus. Wenn man Wasser zu einem Baum gibt, zu den Wurzeln eines Baumes gibt, werden die Blätter erfüllt. Nicht indem ich die Blätter begieße, sondern seltsamerweise, ich will zwar, dass die Blätter strahlen und die Knospen und die Blüten strahlen und dass es ihnen gut geht, und ich gebe etwas zu etwas, was total unsichtbar ist, nämlich die Wurzel. Und dadurch halt geschieht es, dass die Blätter erfüllt werden. So, wenn wir diese eine Kunst lernen, Bernd, dieser eine Punkt nur, dass wir Krishna zufriedenstellen müssen und dann selber zufrieden, ist die ganze Arbeit getan. Was meinst du, Utwala? Aber dazu müssen wir unseren ganzen psychologischen Komplex, den Neurosenapparat, einfach mal abstellen und tatsächlich mal jetzt realistisch werden und sehen, wie man wirklich Zufriedenstellung erlangen kann, indem man es zu Krishna gibt. Wie gesagt, ohne Krishna macht dieses Prinzip keinen Sinn, aber mit Krishna ist es sehr sinnvoll. Wenn der Baum keine Wurzel hat, dann gibt es keinen Grund, warum man Wasser auf die Wurzel schütten sollte. So, wenn diese kosmische Natur oder wenn wir selber keinen Ursprung hätten, gäbe es auch keinen Grund, Krishna etwas zu geben. Aber weil wir einen Ursprung haben und weil jeder denkende Mensch sich das verstehen kann, muss jeder denkende Mensch auch zu dem Ursprung etwas geben. Sonst funktionieren die Teile einfach nicht. Das ist nur gesunder Menschenverstand. Nun, da dieser Empirizismus sich so entwickelt hat, dass er zur Weltreligion geworden ist, und weil der Empirizismus, wie gesagt, behandelt nur Materie, deswegen können diese Leute diese allereinfachsten Prinzipien nicht mehr verstehen. Es ist einfach zum Weinen. Der Empirizismus hat ein paar wunderbare Dinge verbracht. wie zum Beispiel Videos und Atombomben und Autos. Ich meine jetzt nicht nur, das, ich meine es jetzt nicht im Negativen. Ich hätte das Beispiel nicht brauchen sollen mit Atombomben, weil das die Gedanken in eine bestimmte Richtung ging. So ein paar hilfreiche Dinge, Medizin, Knochen kann man reparieren und so weiter und so fort. Was gibt es noch Angenehmes? Kassettenrekorder, finde ich, ist das Beste, was wir rausgebracht haben in unserer menschlichen Zivilisation, wo man einfach hören kann, Musik und Lectures und so weiter und so fort. Aber das heißt doch nicht, dass jetzt alles nur so erklärt werden kann, so mechanisch erklärt werden kann, wie es nötig ist, um Maschinen herzustellen. Uhren. Hm. So, Hare Krishna. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Frau Förster, Sie haben Frau Förster. Nein.